So, ja, immer ein Grund zur Freude, zur Taufe. Überlege gerade, wie ich da die Kurve kriege zum Thema für die heutige Predigt. Da ist nämlich der Begriff, den ich so gewählt habe, die freudlose Gnade. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere von euch kennt, dass er ja um die Gnade weiß, aber die Freude darüber, die ist nicht so allgegenwärtig. Betrachten wollen wir das anhand von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Allerdings möchte ich diesmal nicht über den Sohn, der wieder nach Hause gekommen ist, nachdem er sein ganzes Erbe verprasst hat und bei den Schweinen gelandet war, reden, sondern es geht mir um den Sohn, der zu Hause geblieben war, seinem Vater geholfen hat, wo er nur konnte und alles getan hat, was man von einem braven Sohn ebenso erwarten würde. Als nun der verlorene Sohn wieder nach Hause kam und der Vater darüber außer sich vor Freude war, dazu noch ein gemästetes Kalb geschlachtet hat, um ein Riesenfest zu veranstalten mit Singen und Tanzen, da wurde doch der brave Sohn sehr zornig und wollte zu dem Fest gar nicht hingehen. Als der Vater ihm dann nachging, um zu schauen, was los war, da hat er seinem Vater geantwortet: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Daraufhin gab ihm der Vater die Antwort, auf die sich heute auch meine Predigt beziehen soll. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das alles können wir nachlesen im Lukas-Evangelium im Kapitel 15, in Verse 29 bis 32. Pfarrer Wilhelm Busch hat mal davon berichtet, wie er in einer Todesanzeige in der Zeitung einen Nachruf gelesen hat. Der war folgendermaßen: Nur Arbeit war dein Leben. Nie dachtest du an dich. Nur für die deinen Streben war deine höchste Pflicht. Er hat dann dazu gemeint, dass das wohl Todesanzeige für ein Pferd wäre, aber doch nicht für einen Mensch. Ja, ich denke, sogar für ein Pferd wäre diese Beschreibung einfach nur traurig und jämmerlich. Der ältere Bruder des verlorenen Sohns, der war wohl so ein Mensch, auf den diese Beschreibung vielleicht tatsächlich irgendwie gepasst hätte. Der ältere, daheimgebliebene, musste nach der Rückkehr des Jüngeren vom Vater ermahnt werden, sich doch bitte schön zu freuen und guten Mutes zu sein. Stattdessen war er freudlos, zornig, beleidigt, distanziert, missgünstig, lieblos und nur auf sich, seine Arbeit und sein scheinbar so hartes und trauriges Leben fixiert. Er hat sich sogar noch darüber beschwert, dass er nie mit seinen Freunden feiern durfte. Wenn wir die Antwort des Vaters, die er auf diesen Vorwurf gibt, lesen, dann erkennen wir, dass diese Behauptung doch Unsinn ist. Was hat er gesagt, der Vater? Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Er hätte also jederzeit feiern dürfen und sich es auch gut gehen lassen können. Außerdem fällt auch auf, dass er an dieser Stelle nicht von seinem Bruder sprach, sondern mit einem verachtenden Ton sagt: Dieser dein Sohn. Ganz offensichtlich sah er seine Rolle beim Vater als eine Art Ja, freudlose Arbeitsstelle. Stupide Tretmühle ohne Freude und ohne lebendige Beziehung zum Vater. Seine Herzenskälte seinem Bruder gegenüber, die zeigt es deutlich. Ihm waren die Fakten wichtiger als die lebendige Beziehung. Viele Jahre hatte Arbeit und Dienst für den Vater und keine Anerkennung. War es aber nicht er selbst, der sich diesen Lebensstil ausgesucht hat, der sich dafür entschieden hat? Sein moralisch wahrscheinlich einwandfreier Wandel und seine Arbeitswut, sein ständiges Beschäftigtsein hat ihn blind gemacht für all die Segnungen, die der Vater seinem Sohn bereitwillig gegeben hätte, wenn er ihn danach gefragt hätte. Hat er aber nicht. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, die zeigt uns doch, dass auch Gott um Segnungen gebeten sein will. Sonst bekommen wir sie nicht. Der Vater hätte seinen daheimgebliebenen Sohn ja ungefragt auch Feste ausrichten können und ihn mit allem möglichen Guten überhäufen können, ohne dass er ihn darum bat. Aber so handelt Gott nicht. Gott möchte gebeten werden. Wir lesen mal in Jakobus 4, Vers 2. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Der Sohn kam anscheinend nie auf die Idee, seinen Vater einmal darum zu bitten, ihm etwas Gutes zu tun. Vielleicht erwartete er es ja insgeheim von seinem Vater, aber war sich zu stolz, das auszusprechen. Soll er etwa jetzt auch noch darum betteln? Der Vater sah doch, wie viel er schuftet und was er alles für ihn tat. Ja, wenn der Vater nicht von selber drauf käme, nein, dann fragt er ihn auch nicht. Ja, vielleicht gefiel es ihm ja auch insgeheim, sich in dieser Opferrolle zu sehen. Vielleicht wurde er von seinen Freunden heimlich bemitleidet, dass er so viel arbeiten muss. Und das alles ohne ein Wort des Dankes. Wer hat es nicht schon erlebt, wenn man sich übervorteilt fühlt in irgendeiner Situation, da hat man doch viele, mit denen man gern gemeinsam jammert. Vermutlich hat er schon lange in seinem Selbstmitleid gebadet. Vielleicht hat er sich selbst auch darin gefallen. Es gibt ja Menschen, die sich am wohlsten in der Rolle des Opfers fühlen, um dann von aller Welt bemitleidet zu werden. Aber bei dem Sohn sehen wir, dass letztendlich durch diese Begebenheit nur ans Tageslicht kam, was er schon seit vielen Jahren in seinem Inneren mit sich herumtrug. Diese Feier war nur der letzte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, er hat Belohnung für seine Arbeit erwartet, allerdings ohne den Vater darum bitten zu müssen. Es war seine Selbstgerechtigkeit und sein Stolz, die da ans Tageslicht gekommen sind. Er war der Meinung, er hätte so fest tausendmal eher verdient als dieser Nichtsnutz von Bruder. Sein kleiner Bruder, der nach dem selbstverschuldeten Drama wieder nach Hause fand, war sich wohl bewusst, dass er gar nichts verdient hatte. Er ist sogar mit den Worten nach Hause gekommen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Vorher in Vers 19, da lesen wir, dass er mit der Absicht nach Hause kam, um bei seinem Vater eine Stelle als Tagelöhner anzunehmen. Er war also frei von Erwartungshaltungen gegenüber seinem Vater. Er kam als gebrochener Sünder zurück und flehte um Vergebung. Jetzt könnte man ja sagen, ja, zu Recht. Denn schließlich hat er sich ja sein Erbe vorzeitig auszahlen lassen, um es dann mit Huren und Brassen durchzubringen. Und dann als alles weg war, als ihm das Wasser bis zum Hals stand, hatte er keine andere Wahl mehr. Und dann ist er zurückgekommen. Doch wenn wir genauer hinschauen, dann müssen wir erkennen, dass sich doch der kleinere Bruder nicht so sehr von dem älteren unterscheidet. Was war der Unterschied? Der jüngere Sohn, ja, bei dem war die Sünde nach außen hin für alle sichtbar. Der ältere Bruder, der hatte seine Sünde verborgen in sich drin, nach außen hin nicht sichtbar. Der Jüngere, der befand sich äußerlich bei den Zeugen, der Ältere, ja, der hatte auch einen Schweinestall, aber der war in seinem Herz. Der hatte seinen Schweinestall in sich drin. Was denken wir wohl, wie Gott das beurteilt? Lesen wir dazu Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Er, Jesus, sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, es beschreibt genau die Situation, in der sich der ältere und auch der jüngere Sohn befanden. Beide waren Sünder. Sowohl der Jüngere, der sich gehen ließ, dann aber nach Hause ging, um Buße zu tun, als auch der Ältere, dessen Sünde sein Stolz war auf sein tadelloses Leben, den er in sich drin trug und der überhaupt nicht sah, dass er ein Riesenproblem hatte. Ja, der seinen Vater sogar noch als ungerecht und lieblos ansah, wie wir ja seine Anklage entnehmen können. Buße kam für ihn gar nicht in Frage. Hat doch schließlich alles richtig gemacht. Er war ja hier das Opfer. Für was sollte er sich nun auch noch entschuldigen? Steckt von dieser Wesensart nicht auch was in dir? Steckt von dieser Wesensart nicht auch was in mir, in uns, in jedem von uns? Stört es uns, wenn Menschen, mit denen wir vielleicht vorher nicht gerade gutes Verhältnis hatten, plötzlich umkehren, Buße tun und genauso gerechtfertigt vom Vater stehen wie mir selbst? Denke mal vielleicht manchmal auch von uns: Was habe ich alles für den Herrn schon gemacht? Was habe ich mich abgerackert und abgemüht? Und wenn ich mir den Bruder, die Schwester XY anschaue, der ständig 5 Grad sein lässt, dem geht's gut, während bei mir doch anscheinend alles der Bach runtergeht oder nichts richtig funktioniert. Ein weiterer Aspekt dieser werksorientierten Frömmigkeit ist der, ja, dass solche Christen meistens in einer ziemlich freudlose Gebare durch die Gegend laufen. Das ist halt die Frucht des Selbstmitleids. Woher soll die Freude auch kommen? Bei lauter Anstrengung für den strengen Gott zu schuften, da bleibt ja wirklich kein Raum für Singen und Tanzen und Lachen. Wohlgemerkt, alles geschehe zur Ehre des Herrn. Ist es im Gegenteil sogar so, dass solche Auswüchse bei Kindern Gottes mit Singen und Tanzen und Lachen oftmals kritisch beäugt und hinterfragt werden? Woher kommt wohl die weit verbreitete Meinung unter Nichtchristen, dass wenn man zum Christ wird, man zum Lachen in den Keller gehen muss? Habe ich jetzt Zitat? Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Wer hat es gesagt? Wer kennt's? Der Nietzsche hat es über die Christen gesagt. Eigentlich hätte er es ja besser wissen müssen, denn Nietzsche wuchs immer Pfarrhaus auf. Nach seiner Konfirmation besuchte er bis zum Abitur kirchliches Begabteninternat in Naumburg. Er hatte also aus nächster Nähe den christlichen Glauben und christliches Leben in seiner Jugend miterlebt. Überzeugt hat ihn das scheinbar alles nicht. Im Gegenteil, später wurde er einer der leidenschaftlichsten Bekämpfer des Christentums. Oft frage ich mich, wie können heute kritische Menschen von dem Erlöser überzeugt werden, zu dem ich mich als Christ bekenne? Ich glaube allerdings nicht, dass ich Erlöster aussehen müsste oder schmissigere Lieder singen müsste, damit andere Christen mir mein Christsein abnehmen. Man kann auch außerhin freundlich lächeln und den Strahlemann abgeben und tief im Innern dennoch ein unglücklicher und unzufriedener Mensch sein. Nein, ich möchte mir keine fromme Maske aufsetzen oder mich stets gut gelaunt präsentieren müssen, damit Menschen interessiert an dem Sinn, was ich glaube. Das entscheidende Erkennungszeichen der Christen ist die Liebe. Ihre Herzlichkeit und Freundlichkeit, mit der sie anderen begegnen. Diese Liebe ging dem älteren Sohn irgendwie verloren, wie man ohne weiteres an seiner Reaktion sehen konnte. Ein Christ, der in seinem Christsein authentisch sein möchte, ohne als frommer Heuchler entlarvt zu werden über kurz oder lang, der soll ein sensibles Gespür für die Sorgen und Lasten der anderen haben. So hat es Jesus selbst seinen Jüngern im Johannesevangelium eingeschärft, als er ihnen sagte: Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habet. Johannes 13, Vers 35. Diese gelebte Liebe Jesu in uns drin führt auch automatisch dazu, dass ich von mir und meinen eigenen Problemen wegschaue. Dass ich nicht die Augen verschließe vor den Problemen der anderen, weil mich meine eigenen Sorgen so sehr gefangen nehmen. Der ältere Bruder war so sehr auf sich selbst fixiert, dass er alle anderen um sich herum vergessen hat. Dazu fällt mir ein: Wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Geht es uns selbst nicht auch manchmal so? Wir haben Probleme, dann vergraben wir uns, drehen uns so sehr um uns selbst, dass wir für nichts anderes mehr zu gebrauchen sind. Wir werden uns dann selbst zum Zentrum. Und letztendlich machen wir dann aus uns und unsere Probleme einen Götze, in den sich all unser Tun und Denken dreht. Die Liebe, die man in solchem Fall vorfindet, ist dann eher eine egoistische Liebe, die komplett das Wohl der anderen aus dem Blick verloren hat. Aber wir sollen den Blick weg von uns selbst wenden. Wir sollen einander dienen, so wie der Herr den Jüngern diente, als er ihnen die Füße gewaschen hat. Ich mal mir aus, wie anders das Leben von Friedrich Nietzsche wohl verlaufen wäre, wenn er solchen Christen begegnet wäre, die selbst seine schärfsten Attacken gegen das Christentum noch mit geduldiger Liebe ertragen hätten. Vielleicht wäre dann aus dem scharfsinnigen Spötter ein menschenfreundlicher Bekenner des christlichen Glaubens geworden. Wir alle haben da sicher noch viel zu lernen. Ein weiterer wichtiger Aspekt aus der Geschichte ist der, dass wir prüfen, was für ein Gottesbild das wir haben. Der ältere Sohn, der hatte eindeutig kein gutes Vaterbild. Ja, er erinnert mich eher an den Knecht aus dem Gleichnis der anvertrauten Talente. Wir erinnern uns, da war ein Mann, der ins Ausland verreisen musste und seinen Knechten seine Güter anvertraute. Als er wieder zurückgekommen ist, hat er Rechenschaft gefordert, was ein jeder mit dem gemacht hat, was er ihm anvertraut hat. Zwei von drei Knechte haben 100% erwirtschaftet. Aber über den letzten Knecht lesen wir in Matthäus 25, Vers 24. Da kam auch der, der ein Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Einen solchen Eindruck hatte vielleicht auch der Sohn vom Vater, dass ein harter Mann war, der immer nur fordert. Woher kommt ein solches Vaterbild? Der Vater hier in der Geschichte, der macht man nicht den Eindruck, als wäre diese Verurteilung gerechtfertigt. Auch darin findet man doch eine Parallele zu uns. Haben nicht auch wir oft ein verprägtes oder falsches Gottesbild im Kopf? Oft hört man, dass unser Gottesbild meistens von unserem eigenen Vater geprägt wird in unserer Kindheit. Hatten wir einen strengen, harten und strafenden Vater, dann denken wir, dass auch unser Vater im Himmel ein strenger, harter und strafender Gott ist. Das mag oft so zutreffen, aber oftmals sind es vielleicht auch nur Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, die uns zum Denken dieser Art verleiten. Was wäre denn das andere Extrem? Es wäre zum Beispiel, dass wir uns den lieben Gott als lieben Opa mit langem Bart vorstellen, der uns alles immer und jederzeit mit einem nachsichtigen Lächeln durchgehen lässt. Sind beide Bilder falsch? Was ist die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen? Das ist das Fatale, dass wir so, wie wir über Gott denken, so leben wir auch. Der Theologe A.W. Tozer formulierte das einmal so. Aufgrund eines verborgenen Gesetzes der Seele neigen wir dazu, unserem geistigen Gottesbild nachzustreben. Mit anderen Worten, wie schon vorhin gesagt, wie ich über Gott denke, so lebe ich auch. Es sollte dabei jedem bewusst werden, was für Gefahrenpotenzial damit verbunden ist, welches Gefahrenpotenzial vom falschen Gottesbild ausgeht. Eine falsche Vorstellung von Gott führt unausweichlich zu einem verkümmernden, verkrümmten Glaubensleben. Glaube ich, dass Gott ein Polizist ist, mit erhobenem Zeigefinger im Himmel sitzt und drauf schaut, ob ich was falsch mache, dann werde ich doch stets mit einem ängstlichen Gewissen belastet sein. Für Freude und Freiheit im Glauben bleibt da kein Platz. Wenn es die tiefste Überzeugung in meinem Herzen ist, dass Gott nur ein netter alter Greis ist, dessen Aufgabe es ist, mir zu sagen, dass ich gut bin, er mich lieb hat und am Ende alles gut wird, ja, dann wird mein Leben wenig Spuren von Hingabe an seine Worte und Gebote, sprich wenig Spuren von Heiligung aufweisen. Versteht ihr das Prinzip? So wie ich über Gott denke, so lebe ich auch. Die Vorstellung, die ich von Gott habe, die wird schließlich immer auch meinen Gottesdienst prägen. Deshalb ist so notwendig, dass unsere Gottesvorstellung so nah wie möglich am wahren Wesen Gottes ankommt. Letztendlich ist es nicht nur Götzendienst, wenn man vor Gegenständen sich niederkniet und sie anbetet, sondern auch, wenn wir eine falsche Vorstellung von Gott haben. Wenn wir ihn nach unserem Wunschdenken formen und dann auch noch dran festhalten, wenn es jemand in Frage stellt, dann machen wir aus Gott einen Götze und beleidigen den Allerhöchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Jeder hat in sich drin irgendein Gottesbild. Das ist einfach die Natur des Menschen. Das hat Gott sogar in uns hineingelegt. Machen wir ein Beispiel. Wenn jemand mit jemand Unbekanntes am Telefon spricht und seine Stimme hört, dann hat man doch vor seinem inneren Auge automatisch eine Vorstellung von demjenigen, mit dem man gerade spricht. Hat er oder sie eine sympathische Stimme, dann muss doch diese Person noch automatisch sympathisch aussehen, oder? Oftmals sind wir dann sogar überrascht, wenn wir der Person begegnen, weil sie so gar nichts mit unserer Vorstellung zu tun hat. Ist nicht genauso mit Gott? Keiner von uns hat Gott jemals gesehen. Die Jünger damals, die hatten wohl Jesus gesehen. Und er sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Es war allerdings nicht auf sein Äußeres bezogen, sondern auf seine Wesensart. Gott selbst lässt uns also nicht im Dunkeln drüber, wie er wirklich ist, denn in seinem Wort offenbart er sich sehr deutlich. In Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott. Als ein Kind dieses einzig wahren Gottes muss ich also eine konkrete und korrekte Vorstellung von meinem Vater, von Gott haben. Wir wissen nicht, was passiert war, dass der ältere Sohn aus dem Gleichnis dieses verkehrte Bild von seinem Vater in seinem Herz geformt hat. Aber wir können erkennen, dass es sein ganzes Leben regelrecht vergiftet hat. Seien wir doch also bemüht darum, den Herrn zu bitten, dass er uns sein wahres Wesen offenbart, indem wir unermüdlich betend in seinem Wort lesen. Denn in seinem Wort teilt Gott sich uns mit. Ein letzter Aspekt aus dieser Geschichte, auf den ich noch eingehen will, ist, wie lieblos der Ältere über seinen jüngeren Bruder geredet und gedacht hat. Wir wissen doch alle aus Erfahrung, dass es oft nicht leicht ist, seinen Glaubensgeschwistern immer mit gutem Gewissen, mit Aufrichtigkeit und Freundlichkeit zu begegnen. Manchmal ist es geradezu eine Herausforderung, die einem auch an seine Grenzen bringen kann. Warum steht geschrieben im Wort Gottes, ertraget einander in Liebe? Da steckt es doch drin. Auch das kann ein Kampf sein. Wie Gott das bewertet, das könnt ihr beim ersten Johannesbrief nachlesen. Johannes war die Bruderliebe sehr wichtig. Deswegen hat es bei ihm da mehrere Stellen dazugegeben. In 1. Johannes 3, Vers 10, darin wird es offenbar, welche die Kinder Gottes sind und welche die Kinder des Teufels sind. Wer keine Gerechtigkeit übt und wer seinen Bruder nicht liebt, der ist nicht von Gott. Hier sehen wir, wo das herkommt, wenn wir Nöte haben miteinander. Da versucht der Widersacher uns in unsere Herzen gegeneinander aufzubringen. In 1. Johannes 3, Vers 14 steht, wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Ein heftiger Satz. In Vers 15 lesen wir, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Das sind harte Worte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss das schon immer wieder mal schwer schlucken, wenn ich sowas lese. In Matthäus 5, Vers 22 sagt Jesus dazu, ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder ohne Grund zürnt, das fehlt, das ohne Grund fehlt in vielen modernen Übersetzungen. Ich habe das nachgelesen im Griechischen. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder ohne Grund zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, bedeutet so viel wie Idiot, der verdient, vor den Hohen Rat gestellt zu werden. Wer aber sagt, du Narr, der verdient, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Ist schwierig heute nachzuvollziehen, wieso diese Bezeichnung Narr so schwer geahndet werden soll. William MacDonald schreibt dazu, dass es in diesem Kontext einen Menschen bezeichnet, dem man das Recht zu leben absprach und drückte damit aus, dass man ihm den Tod wünschte. Also der Begriff, jemand als Narr zu bezeichnen, war also sinngemäß eine Verfluchung. So wie wenn man heute sagen würde, der Herr verdamme dich. Wir sehen also, wie wichtig, dass es Gott ist, dass wir nicht nur mit ihm im Reinen sind, sondern auch mit unseren Mitgeschwistern. Ich weiß nicht, wer solche Situationen vielleicht schon erlebt hat, dass er Uneinigkeiten mit Geschwistern hatte. Aber so eine persönliche Aussöhnung, die hat nie Raum bekommen von irgendeiner Seite. Ja, ich habe das alles mit Gott geklärt. Ja, für die Vergebung zu erhalten, für einen Fehler, ist das wichtig. Aber genauso wichtig ist auch, mit den Menschen, mit denen man Probleme hat, zu sprechen und sich auszusehnen. Wie soll schon möglich sein, dass man gemeinsam das Abendmahl feiert? Ich kann nicht Gott dienen und gleichzeitig mit einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester im Streit sein. Es muss kein offener Konflikt sein. Streit ist jede Form von Unversöhnlichkeit. So wenn man in seinem Inneren sinnbildlich die Straßenseite wechselt, wenn man jemanden sieht, dass man sich nicht begegnen muss. Das ist schon Unversöhnlichkeit. Da muss kein offener Streit sein. So viel es an uns liegt, soll man mit jedermann in Frieden leben. Und das ist allerdings, wie wir alle wissen, nicht immer möglich, wenn sich, wie ich vorhin gemeint habe, der andere einer Versöhnung oder Aussprache oder Bereinigung entzieht. Ja, er kann das mit Gott in Ordnung gebracht haben. Das ist gut und das ist wichtig. Aber damit ungetrübte Gemeinschaft möglich ist, wie Jesus sich das für uns als seine Kinder wünscht, gehört es auch dazu. Das ist die andere Seite der Medaille. Wenn ich die verweigere, dann spotte ich Gott. Wie gesagt, darauf haben wir selbst keinen Einfluss. Wichtig ist aber, nachdem wir alles versucht haben, kommen wir zum Ziel, dass wir in unserem Herzen kein Groll mit uns herumtragen. Wir sehen also, dass im Leben dieses nach außen hin so perfekt scheinenden Sohnes vieles im Argen lag. Überprüft doch mal jeder sein eigenes Leben, wie es damit aussieht. Vielleicht bist du, vielleicht bin ich, wie der jüngere Sohn, der in einem sündhaften Leben seine Erfüllung suchte und den weltlichen Reizen wieder Tür und Tor geöffnet hatte. Dann kehr um zum Vater, der nur darauf wartet, dich wieder mit offenen Armen aufzunehmen. und erfreute, ein Fest für dich zu veranstalten. Die Engel im Himmel feiern Fest, wenn ein Sünder Buße tut. Es bezieht sich auf jemand, der Gott nicht kannte, der sich bekehrt. Es bezieht sich aber auch auf jemand, der Gott kannte, sich sein Kind nennt und sich wieder verirrt hat. Vielleicht bist du aber auch wie der ältere Bruder, der ein verbissenes, freudloses Christenleben führt, ständig nur am Jammern ist, aber streng auf die Einhaltung aller Gebote achtet. Dann gilt für dich dasselbe. Kehr um zu deinem dich liebenden Vater, der dir gerne und reichlich geben will, wenn du ihn nur darum bittest. Die Zeichen eines erfüllten und freudigen Christenlebens sind als erstes an deinem Gebetsleben sichtbar. Wie sehr du den Kontakt und die Nähe zu deinem Vater suchst. Wenn du Mühe mit deinem Gebetsleben hast, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass dein geistliches Leben eine Wiederbelebung braucht. Und auch dies geschieht, wenn wir den Herrn darum bitten, durch Gebet. Ein weiteres Zeichen dafür ist, hast du Hunger nach dem Wort Gottes? Wenn jemand geistlich krankt, dann verliert er den Appetit auf geistliche Nahrung. Genauso wie auch ein körperlich kranker Mensch oftmals keine Lust auf Essen hat. Woher soll aber die Kräftigung kommen, die man braucht, um wieder zu gesunden? Die kommt von der Nahrung. Denkt an Elia, der Todessehnsucht hatte. Da kam ein Engel und sagte, hier iss. Denn solange er sich nicht gestärkt hat, was macht Sinn, über anderes zu reden? Genau das ist, was mich aus dieser geistlichen Mattheit, Kraftlosigkeit wieder rausholen kann. Gottes Wort. Das soll man uns aufnehmen, egal ob wir danach Hunger haben oder nicht. Im Psalm 25 lesen wir, dass der Psalmist sagt, gib mir Leben, belebe mich neu. Wie? Da steht's. Durch dein Wort. Es geht nicht darum, zu beten oder Bibel zu lesen, wenn man gerade nach ist. Der Teufel wird immer dafür sorgen, dass wir dazu keine Lust oder keine Zeit haben, weil er genau weiß, dass uns, ja, wenn wir geistig kränkeln, das heilen kann. Unser Leben als Christ, das funktioniert nicht nach dem Lust- und Laune-Prinzip, sondern Gott fordert von uns auch Gehorsam. Und dann will er uns ein Leben in Freiheit und Fülle schenken, wie wir es vielleicht bis heute noch nie wirklich erfahren haben. Wenn wir also erkannt haben, dass wir irgendwo Mangel haben, sei es an Freude, an Friede, am Gehorsam oder dem Wunsch, treu zu sein, oder dass wir falsches Gottesbild in uns tragen oder was auch immer, dann wollen wir Gott darum bitten, unser Mangel abzuhelfen. Gott, der jedem reichlich und gerne geben wird und der uns durch seinen Heiligen Geist in das Bild verändern möchte, das ihm Ehre macht. Denn dazu sind wir auf dieser Welt, um Gott zu ehren und ihm ein Zeugnis zu sein. Amen.